Hier sind wir jetzt in meiner Werkstatt. Da ist hier der Arbeitstisch, wo das Werkzeug, verschiedene Gussteile schon da liegen und ganz viele Steine gemischt, Edelsteine, Rubin, Saphir, grüne Smaragde, auch synthetische Steine, 30, 40 Schälchen mit bunten Steinchen. Ich habe jetzt hier schon mal ein paar Diamanten ausgesucht, die mich jetzt gerade interessieren. Und heute will ich für den einen so ungefähr ein Halbkaräter, ziemlich grauer Diamant, rund, ganz klassischer Schliff, für den will ich jetzt den richtigen Ringaufbau machen.
Der Schmuckkünstler Karl Fritsch bei der Arbeit in seiner Werkstatt in Wellington, Neuseeland. Das einst den Maori gehörte und nun den Fantasy-Kinoträumen vom Herrn der Ringe die gewaltige Kulisse gegeben hat. Eine halbe Erdumkreisung entfernt von seinem Geburtsort Sonthofen im Oberallgäu und seiner ersten Wirkungsstätte München.
In dem Fall habe ich jetzt ein bisschen Gold vorbereitet. Das schmelzt sich ein in eine Drahteingussform, schmilzt es, gießt es und stellt dann das Material, das Profil selber her, das ich jetzt für den Ring brauche. Also ein dickeres Stück für die Schiene, die dann gebogen und geschmiedet wird. Und für die Fassung brauche ich dann eine Reihe dünnere Drähte. Also das ist dieses Erlebnis, aus einem Klumpen Metall dann ein Solitärring zu formen mit all seinen Details.
Karl Fritsch macht Schmuckstücke, gewiss. Zu sagen, er kombiniere dabei ungewöhnliche Materialien miteinander, wertvollste Edelsteine und Fundstücke wie Nägel, und verbinde all das zu sehr ungewöhnlichen Formen, das wäre noch sehr untertrieben. Jeder Ring von Karl Fritsch ist ein modernes, ein radikales Kunstwerk.
Herr der Ringe. Der Allgäuer Schmuckkünstler Karl Fritsch erobert die Welt. Von Markus Metz und Georg Sieslin.
Karl Fritsch, Jahrgang 1963. Studierte an der Münchner Kunstakademie bei den Professoren Hermann Jünger und Otto Künzli. Seine Idee war es von Anfang an, das Handwerk des Goldschmiedes mit der Heftigkeit und Fantasie des zeitgenössischen Künstlers zu verbinden. Er wolle
hässlichen Schmuck machen,
behauptete Fritsch in seiner Studienzeit. Und bearbeitete einen Ring, dass das fertige Schmuckstück aussah, so sein Professor Otto Künzli,
als hätte der Karl den kaputten Ring mit einem goldenen Kaugummi geflickt.
Hässlich sind seine Ringe indes bestimmt nicht geworden. Doch weit abseits von Gefälligkeit und Traditionalismus verweigern sie sich radikal dem Kanon ewig gültiger Formregeln. Sie sind tragbare Kunstwerke. Und Kunstwerke haben die Eigenschaft, dem Betrachter auch das eine oder andere Rätsel aufzugeben. Abgebrochene Flaschenhälse und verrostete Schrauben gehören genauso zum Ausgangsmaterial wie Gold und Edelsteine. Das Zarte und Durchscheinende trifft auf das Klobige und Verwitterte. Jedes Unikat von Karl Fritsch ist auch ein Protest gegen Mainstream und Industrienorm. Die hat er am Anfang seiner Ausbildung zur Genüge kennengelernt.
Also ich war dann 2 Jahre an der Goldschmiedeschule, da hat man sowohl Theorie als auch Praxis, aber um die Ausbildung fertig zu machen, muss man dann noch mindestens 1 Jahr in einem Betrieb. Und das war dann schon eine Ernüchterung, dieses Restlehrjahr in so einer Schmuckproduktionsfirma, die eigentlich relativ eher billigen Silberschmuck produziert hat. Und das wird dann produziert, wie halt ein Auto auch produziert wird. Das ist so in bestimmte Arbeitsbereiche aufgeteilt. Eine Gruppe macht Modelle, dann wird das Modell abgeformt, dann wird es gegossen, dann wird der Guss versäubert und jeder ist dann so spezialisiert, du sitzt dann da, kriegst ein Tütchen und tust dann, der eine tut nur den Guss versäubern, der nächste tut es polieren und das war, da habe ich dann schon gemerkt, aha, das war interessant, aber das war jetzt nicht meine Vorstellung, wie ich da weitermachen will. Das Tolle war, dass ich aber durch diese ganzen Produktionsbereiche dann da auch durchgeschleust wurde. Ich habe alles mal gemacht.
Weil er die handwerklichen Fähigkeiten schon mitbrachte, konnte sich Karl Fritsch an der Kunstakademie ganz auf die Freiheit seiner Entwürfe konzentrieren. Dieser sehr eigene Stil stieß bald auf Interesse in der Kunstszene.
Da war der Karl noch im Studium an der Akademie der Bildenden Künste in München und Schüler von Otto Künzli.
Florian Hufnagel, Kunsthistoriker und ehemaliger Direktor der neuen Sammlung in der Pinakothek der Moderne, erinnert sich an seine erste Begegnung.
Ich habe diese Klasse immer begleitet und dann kam plötzlich Karl Fritsch, der innerhalb der Klasse aufgefallen ist, mit einer Menge von ganz kleinen Dingen. Und die waren extrem ungewöhnlich. Was das war, hat so, zumindest ich, um da vorsichtig zu sein, hat eigentlich so niemand recht gewusst. Aber verflixt nochmal, diese Dinge hatten etwas. Und so kam es zum ersten Ankauf von Schmuckstücken mit Karl Fritsch. Und ich war in dieser Ankaufskommission und wollte die Dinge haben, weil sie auffällig waren.
Ich schmelze es jetzt mit meinem Gasbrenner ein. Dauert eine Weile, bis das geschmolzen ist. Und wenn die Oberfläche schön glänzend ist, muss ich diese Eingussform, die aus massivem Eisen ist, erstmal ein bisschen warm machen und gießt das Gold dann in dieses Profil. Das ist so ein rundes Profil, ungefähr 5 mm Durchmesser, sodass ich dann eine Stange habe, die 4-5 cm lang ist und 5 mm dick.
In der Schmuckphilosophie des Karl Fritsch geht es nicht nur darum, den verschiedensten Materialien eine organische Beziehung zu verleihen, sondern auch um eine individuelle Beziehung zwischen dem Objekt und dem Menschen, der es trägt. Das Schmuckstück verändert den Menschen, der es trägt. Aber dieser Mensch verändert auch das Objekt. Es scheint, als blieben in all diesen wulst- und knotenförmigen Elementen auf wuchtigem Ringmaterial aus oxidiertem oder mattweißem Silber, in der in die Länge gezogenen, hingeworfenen oder gekneteten Goldmasse die Formprozesse erhalten. Kurz, es geht darum, dass diese Schmuckkunststücke leben. Trotzig und stolz.
Er ist rotzfrech. Er, obwohl er natürlich ein hervorragender Goldschmied ist, aber er missachtet alle Regeln und probiert Neues aus. Und es ist sicher ungewöhnlich, wenn er einen Ring macht mit Edelsteinen, den zu kleben, als Beispiel. Oder er hat von einer Goldscheideanstalt ein paar Goldbarren zur Verfügung gestellt, bekommen. Und da hat er so lange drauf gehauen, dass man an den Ecken den Barren noch erkennt, aber es eine Schale ist. Und der Goldwert alleine, würde ich sagen, der schwankt natürlich, aber liegt irgendwo zwischen 25.000 und 30.000 Euro. Boah, das ist auch ein Statement zu dem Thema, wie man mit Schmuck sozusagen in unserer Gesellschaft heute umgeht, wo es immer Brillanten sein müssen, aber nichts kosten dürfen.
Aus Karl Fritsch wurde kein Ideenlieferant der Schmuckindustrie. Er ist der Künstler geblieben, der nur unwiederholbare Einzelstücke fertigt. Und in dieser Eigenschaft hat sich der gebürtige Allgäuer nicht nur in Ausstellungen in der ganzen Welt präsentieren können, sondern auch treue Sammler gefunden.
Seine Ringe, der erste, der uns da eingefallen ist, war eigentlich ein Diamant, und den er von einer älteren Dame bekommen hat. Und er hat er dann durchbohrt mit so einem Metallstab. Und es war so faszinierend für uns, dass man also einen Diamant zerstört, um ein neues Kunststück zu machen. Das war großartig. Und da haben wir angefangen, auch die ersten Sachen von ihm zu kaufen und sind eigentlich dann so zu Sammlern geworden.
Thomas Bayer und Helga Pabst-Bayer.
Der Ring ist aus Aluminium, der ist riesengroß, der ist für meine Hand wahrscheinlich auch der richtige, weil ich nicht so schlanke Finger habe. Und das sind lauter Rubine und Saphire und Granatsteine, also echte Edelsteine, sitzen alle wie so kleine blitzernde Steine in diesem Aluminium innen drin. Er ist sehr schön tragbar und auffällig.
bei Karl Fritsch ist es nicht nur die grobe Provokation. Um Himmels Willen, da würde man ihn völlig falsch verstehen.
Florian Hufnagel, Kunsthistoriker und ehemaliger Direktor der Neuen Sammlung.
Provokation ist ein Teil seiner Arbeit, die immer mitschwingt. Aber dahinter steht natürlich ein ganz, ganz, ganz großes Können, um sich dieses überhaupt so erlauben zu können, dass es nicht nur banal dasteht als Menetekel.
So. Dann nehme ich so ein Stück rundes Draht und klopfe dann erstmal zu so einem Vierkant auch, um zu sehen, ob der Guss gut ist, ob da nicht irgendwelche Macken drin sind. Also das sieht schon mal ganz gut aus. Der Guss ist okay. Und das klingt alles sehr einfach und simpel, aber kaum ein Goldschmied macht sich eigentlich sein Ausgangsmaterial noch selber. Aber eigentlich schon im Anfang, in den grundsätzlichen Dingen, so die ersten Hammerschläge verändern das Material schon. Und wenn man da aufmerksam ist, beeinflusst eigentlich schon das erste Schlagen des Goldes, das Aussehen des Ringes.
Was Karl Fritsch macht, kann man mit dem etwas breit gefassten Begriff des Autorenschmucks belegen. Es ist eine Form der Schmuckherstellung, die sich so sehr vom industriellen Design wie vom traditionellen Kunsthandwerk entfernt. Im Schmuckstück erkennt man auf den ersten Blick den Künstler wieder, der es geschaffen hat. Seit der Autorenschmuck sich in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts gegen allerlei Widerstand durchzusetzen begann, war er nie unumstritten. Auch heute noch leuchtet nicht jedem die Verbindung von zeitgenössischer Kunst und Schmuck ein. Die Münchner Neue Sammlung hat viel dafür getan, diesen künstlerischen Dialog publik zu machen.
Ich kann mich noch gut erinnern, dass es sogar damals hohes Interesse gab, zum Beispiel aus Kunststoff, aus Plastik, Schmuck zu machen. Oder wir bewahren einen Anhänger, der besteht aus Pomfritgäbelchen und in einer Farbzusammenstellung. Karl Fritsch ist da in einer Bewegung, die inzwischen weltweit tätig ist. Hier ist Karl Fritsch ein Akteur innerhalb einer breiteren Szene. Aber er ist ein herausragender. Und hat auch weltweit seine Galeristen. Und er kann nicht schlecht davon leben. Das nenne ich einen klassischen künstlerischen Erfolg.
Karl Fritsch ist kein Designer, der dem Material seinen Willen aufzwingt. Im Gegenteil. Immer lässt er sich von diesem Material leiten, reagiert auf seine Eigenschaften, auch auf seine Widerspenstigkeit. Jedes Schmuckstück ist auch das Dokument eines handwerklichen, eines ästhetischen und, wenn man so will, eines philosophischen Prozesses.
Diese verschiedenen Materialien, die ich in meiner Arbeit benutze, in meiner Geschichte haben die jeweils eine Bedeutung, diese Materialien. Und jetzt nicht wegen dem Wert, sondern einfach, weil die auftauchen in meinem Leben sozusagen. Wie ich Goldschmied gelernt habe, da taucht Gold, Silber, da tauchen die Steine auf. Und Schrauben und Nägel, die tauchen dann auf, wenn ich meine Werkstatt baue in Neuseeland. Und das ist genauso ein Material wie Gold oder Silber, wie Gold ein konventionelles Material ist in der Schmuckherstellung. So sind Nägel und Schrauben ein konventionelles Material im Bau. Aber die dann ernst zu nehmen als eine Form, ein Nagel und eine Schraube, als eine Form zu sehen. Und genauso andersrum beim Gold und Silber nicht nur als ein edles Material, sondern dieses Konventionelle wegzulassen und das nur als ein Material zu sehen und sich darauf einzulassen. Die haben für mich dann eine gleiche Wertigkeit. Die finden dann ihren Weg auf meinen Arbeitstisch und liegen da rum und auf einmal sind die dann auch in einem Ring drin unter Umständen.
Wie es sich für einen autobiografischen Künstler gehört, so lassen sich auch in der Arbeit von Karl Fritsch Veränderungen feststellen. Aus dem jungen Wilden aus dem Allgäu, der die Gesetze der Harmonie, der Eleganz und der Wertigkeit im Schmuckdesign auf den Kopf stellte, der immer bewusst hier ein scheinbar zu viel, da ein scheinbar zu wenig und vor allem ein scheinbar falsches Material am falschen Ort einsetzte, ist ein Künstler geworden, der niemandem mehr etwas beweisen muss. Anstatt Maßstäbe in Frage zu stellen, setzt er längst selber Maßstäbe.
Während der Früher natürlich auch eine sehr, sehr starke Ironie in seinen Arbeiten gezeigt hat. Das heißt, das war immer sehr, sehr zwiespältig und es war zum Teil auch eine simple Verspottung, stimmt nicht, weil das kann man nicht sagen, aber es war immer so, dass ein kleiner Teufel dahinter war.
Karl Bollmann, Sammler aus Wien.
Das ist jetzt nicht mehr so augenfällig. Von der Schmuckästhetik her ist es sicherlich unter Anführungszeichen wertvoller, aber die Ästhetik ist natürlich eine Karl-Fritsch-Ästhetik geblieben.
Jede dieser Entscheidungen, auch im Aussuchen, welches Stück Material, wie weit ich das walze, wie weit ich das schmiede, das alles hat Einfluss auf das, wie der Ring am Schluss aussieht. Ein kleines Beispiel für so Entscheidungen ist, dass das Gold jetzt nach diesem Ausglühen ganz schwarz ist. Das liegt daran, dass da Kupfer und Silber immer dem Gold beigemengt sind, einfach weil Feingold viel zu weich wäre und viel zu geschmeidig und sich viel zu schnell biegen würde. Und es ist dann immer eigentlich das Kupfer in der Legierung, das dann schwarz wird. Also das ist jetzt 18-karätiges Gold, 750er, aber durch die Flamme, durch die Hitze ist die Oberfläche schwarz, also schwarz wie eine Holzkohle. Normalerweise würde man das einfach natürlich in die Beize schmeißen. Die Beize isst das Kupfer heraus aus der Oberfläche und dann ist es wieder golden. Aber für mich ist das einfach eine zusätzliche Erscheinung des Goldes, eine zusätzliche Qualität, mit der man auch wieder arbeiten kann, die einem neue Entscheidungsmöglichkeiten bietet.
Karl Fritschs Schmuckstücke sind unter vielem anderem auch skulpturale Geschichten in Miniaturen. So gibt es eine Werkreihe »Die Tränen der Pandora«, die inspiriert ist vom Mythos des magischen Geschmeides, überbordende Edelsteine, die aus dem Metall zu quellen scheinen, wie die gefährlichen Gaben aus der Büchse der lehmgeschaffenen Allgeberin. Es tauchen Alltag und Popkultur auf, etwa in einer Schale aus massivem Stahl, deren Sechseckmuster einen zusammengedrückten Fußball suggerieren. Immer wird er etwas Vorhandenes überlagert, verändert, ergänzt oder zersetzt. Wenn man Karl Fritschs Schmuckstücke betrachtet, sieht man keine vollkommene Harmonie, sondern man ist Zeuge eines dramatischen Geschehens, einer organischen und mythischen Tragödie oder auch Komödie, wie man es nimmt. Neuseeland ist Karl Fritsch durch seine Frau Lisa Walker, ebenfalls Schmuckkünstlerin, zur neuen Heimat geworden. Die Neuseeländerin hatte gleichzeitig an der Münchner Kunstakademie studiert. Kurz bevor ihre beiden Kinder schulpflichtig wurden, siedelte die Familie um auf die Südhalbkugel. Dort lässt sich der Herr der Ringe nicht nur durch Steine und Muscheln inspirieren, er findet auch in der Botanik Seelenverwandtschaft.
Metrosideros robusta, das war wirklich eine glückliche Findung. Metrosideros robusta ist ein Baum in Neuseeland. Wir waren da mal auf so einem Bushwalk und da stand dann so ein Schild. Die Samen setzen sich ab in den Blättern, Ästen von anderen Bäumen und schlagen von dort aus Wurzeln, die dann langsam zur Erde runterreichen. Und über Jahre übernimmt dieser Baum dann, also wie so ein Schmarotzer, den ursprünglichen Baum. Ich habe das gelesen und abfotografiert und immer schon gedacht, das ist eigentlich identisch, eigentlich meine Vorgehensweise ist, der Baum macht das, was ich mache. Ich benutze diese, wie im klassischen Solitärring, den es lange gibt, diese Form und füge meine Vorstellung dazu und ich pflanze da was ein und über die Jahre hat sich diese Vorgehensweise immer mehr die Ringe vereinnahmt, bis die völlig von meiner Formvorstellung besetzt sind.
The cosmic circus, and the ringmaster of the circus is Karl Fritsch, the ringmaker.
Karl Fritsch ist der Herr der Ringe. Er leitet den kosmischen Zirkus. Der Zirkus ist ein Ausdruck von Exzentrik und Darbietung. Das ist Karl. Seine Darbietung ist einzigartig. Für mich ist er ein Schnellzug, der an allen Bahnhöfen hält. Er spielt Fußball, bricht alle Regeln, aber schießt trotzdem Tore. Er hat eine so unkonventionelle Methodik oder Philosophie, doch das Ergebnis ist etwas Einzigartiges und Originelles. Es gibt nicht vor, tiefgründig zu sein. Es ist tiefgründig.
Robert Baines, Goldschmied und Schmuckkünstler sowie emeritierter Professor an der RMIT University im australischen Melbourne. Die beiden verbindet Respekt und Freundschaft. Vielleicht gerade, weil sich ihre Arbeiten so sehr unterscheiden.
Many people copy Carl.
Viele Leute kopieren ihn weltweit, aber Carl ist immer vorneweg. Sie holen ihn manchmal fast ein. Dann läuft er ihnen wieder davon und kommt mit etwas Neuem daher, mit einem neuen Blickwinkel. Das Lustige ist, er gibt auf der ganzen Welt Workshops. Er lehrt sein Arbeiten, seine Methodik. Das ist verrückt. Aber er ist ein freier Geist. Da ist die Energie des kreativen Schöpfers.
Sich zu schmücken, ebenso kostbare wie schöne Dinge am Körper, auf der Haut, am Finger zu tragen, das ist ein Urbedürfnis des Menschen. Schmuckstücke drücken die unterschiedlichsten Beziehungen aus. Nicht nur schnöden Reichtum. Die Beziehung zu den Göttern, die Beziehung zur Natur, die Beziehung zu den Menschen. Weil alle diese Beziehungen hochdramatisch sind und sich ständig verändern, muss sich auch der Schmuck verändern. Er tut das, gewiss, in den Design- und Modewellen der Industrie, nach Pop-Vorbildern oder in nostalgischen Zyklen. Aber die Welt wäre um sehr viel ärmer, wenn nicht auch Künstler wie Carl Fritsch in diese Beziehungen eingreifen würden. Das dramatische Schmuckstück, das Autorenschmuckstück ist ein ästhetischer Dialog, der auch dann fasziniert, wenn man sich das Stück selber nicht leisten kann, es aber gern in einer Vitrine in der neuen Sammlung bewundert.
Ja, so was sagt der Ring jetzt? In dem Fall sagt er, ich bin ein Diamantring. Ich meine, manche Ringe, da ist offensichtlich, manche Ringe, da steht drauf Scheiße oder da ist eine bestimmte Zahl drauf oder da steht drauf Mom. Manche haben Wörter, manche haben Zahlen, manche sind ziemlich offensichtlich zu lesen. Manche weniger wie das, einfach ein klassischer Solitärring. Aber für mich ist da natürlich wesentlich mehr drin. Das, was mir durch den Kopf geht, wenn ich diesen Ring mache, das ist, findet alles irgendwo seinen Platz da drin. Das ist wahrscheinlich oder zum Glück auch nicht ablesbar für jemanden, der den Ring dann vielleicht haben will. Aber diese Offenheit ist auch ein ganz wichtiges Anliegen, dass der Ring offen bleibt für die Interpretation von jemand anders.
Herr der Ringe. Der Allgäuer Schmuckkünstler Carl Fritsch erobert die Welt. In der Reihe Land und Leute hörten Sie eine Sendung von Markus Metz und Georg Sieslin. Es sprachen Katja Bürkle und Peter Weiß. Ton und Technik Daniela Röder. Regie Markus Metz. Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2016.